Unser Predigtthema heute lautet: Der Geist ist es, der lebendig macht. Der lebendig macht. Und das ist eine Aussage von Jesus. Und seit Weihnachten ungefähr bewegt mich das ganz sehr. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und der Satz geht noch weiter. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch, das bin ich als Mensch. Mit meinen eigenen Fähigkeiten, mit meinen eigenen Möglichkeiten. Und wenn ich ehrlich bin, die sind total begrenzt, oder? Ich habe viele Stärken, aber auch die sind begrenzt. Ich bin auch fleißig, nicht immer, aber oft. Auch das ist begrenzt. Und in der Bibel steht, es alles nützt nichts. Das, was der Heilige Geist mit mir machen will, das kann nur er. Sicher gebraucht er mich. Und wenn ich meine Hände verschränke und nichts mache, dann wird wenig passieren. Weil Gott will mit uns kooperieren. Das ist das Geniale. Wir kommen noch drauf. In der Brunsbibel heißt es, natürliche Kraft nützt überhaupt nichts. In der Hoffnung für alle heißt es, Gottes Geist allein schafft Leben. Ihr selber könnt es nicht. Und schon in den ersten Versen der Bibel lesen wir vom Heiligen Geist. Der Geist schwebte über den Wassern. Und weiter, Gott, der Vater, sprach und dann geschah es. Gottes gesprochene Wort ist Geist und Leben. Gottes Wort erzeugt Leben. Und der Geist Gottes ist hier in der Schöpfungsgeschichte der Ausführende. Weiter im ersten Kapitel, wunderschöne Verse. Lasst uns Menschen machen. Das hat mich ganz besonders angesprochen. Lasst uns, oder Hoffnung für alle, jetzt wollen wir den Menschen machen. Der Vater, der Herr Jesus, der Heilige Geist, die waren schon immer. Da bildet der Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Was ist das für ein wunderschönes Bild? Gott, der Vater, formte diese Hülle aus dem Erdboden, die war noch tot. Und dann beugt er sich nieder, so stelle ich mir das vor, und hauchte Atem des Lebens in diese Hülle. Und genau das Gleiche lesen wir im Buch Hiob. Der Geist Gottes hat mich gemacht, sagt der Hiob. Und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Der Atem des Allmächtigen belebt mich. Wir schauen jetzt ins Neue Testament. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Was heißt tot? Gottfern, ohne Beziehung zu ihm. Nicht zu Hause beim Vater. Und mir fällt da spontan immer wieder ein, die Begebenheit, die Jesus schildert im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel, als der Sohn umkehrt und heimgehen will wieder zum Vater. Und der Vater läuft ihm entgegen und da sagt Jesus, und so ist mein Vater, so ist der himmlische Vater. So geht er mit euch um, der läuft euch entgegen, der hat immer offene Arme und ihr könnt in seine Arme hineinlaufen. Und der andere Sohn regt sich auf, warum feierst denn du ein Fest mit dem Hallodri, der alles verbrast hat? Und dann sagt der Vater, mein Sohn war tot, also fern von mir, und jetzt lebt er wieder. Also lebendig sein heißt in der Gegenwart Gottes leben, mit ihm leben, in Beziehung mit ihm leben, daheim sein. Als ich mich bekehrt hatte, Das wäre nicht Pfingsten 40 Jahre, ist ganz genial. Ja, da wurde mir gesagt, das ist gut, wenn du eine Gemeinschaft hast, das ist gut, wenn du in der Bibel liest, das ist gut, wenn du mit Gott redest. Und ich habe das echt gemacht. Verstanden habe ich es noch nicht, warum das gut ist. Ich hatte ja null Ahnung damals vom Leben mit Gott. Aber das war genau richtig. Und das ist das kleine Teil, das wir auch dazu tun können, zu dieser lebendigen Beziehung. Also wir haben dann sofort, wir beide waren befreundet, Carola war schon gläubig, und da haben wir uns jeden Tag in der Früh getroffen, ich bin zu ihr hingefahren, und da haben wir miteinander vor der Arbeit in der Bibel gelesen, mit dem Losungsbüchlein Stille Zeit gehalten. Wir sind jede Woche einmal in die Mannschaft gegangen, diese Hauskreisarbeit vom Marburger Kreis, Mannschaft, bin ich einfach mitgegangen. Dass das wirklich was bringt, habe ich erst später erfahren dann. Mit anderen Christen, und wir waren damals die Jüngsten, da waren 60-Jährige schon dabei. Und das, ja, wer trifft sich in so einer Heterogenität sonst, gell? Das geht eigentlich fast nur mit Jesus, würde ich sagen. Ich habe auch die Seelsorge in Anspruch genommen, auch weil es mir gesagt wurde, du, das ist gut, wenn dich was bedrückt, dann sprichst du einen an, triffst dich mit dem und räumst wieder alles aus, wirfst das auf Jesus. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe damals, ihn hineinzunehmen, den Herrn Jesus, in meinen Alltag, in mein Leben, in unsere Freundschaft, alles was, ja, den Sport zum Beispiel, der für mich ganz wichtig war, mit ihm zu reden, da habe ich lustige Sachen erlebt. Wir haben ja auch frei gebetet in unserem Bibelkreis, in dieser Mannschaft, und ich bin eigentlich fast nie zu Wort gekommen, weil die waren immer schneller. Und ich habe dann auch gedacht, Mensch, wie die reden mit Gott, das musste er fast vorher aufschreiben. Ich habe echt, war total verkrampft, bis ich kapiert habe, ich kann so mit ihm reden, wie ich bin. Jeder von uns. Einfach super. Ja, das Wichtigste als Christ ist eine ganz enge Beziehung zum Vater, zum Herrn Jesus, zum Heiligen Geist zu haben. Beim Bibellesen ist Carola und mir bewusst geworden, dass es noch viel, viel mehr gibt, als wir uns vorstellen können, auch als wir überhaupt erleben als Christen. Mehr aus Gottes Reichtum für mich als sein Kind und auch zum Weitergeben an andere Menschen. Und es hat bei uns damals vornehmlich den Heiligen Geist betroffen, weil wir da viel zu wenig Lehre hatten auch und viel zu wenig wussten. Aber wir haben es in der Bibel gelesen. Die Apostelgeschichte, die hat uns unglaublich angesprochen. Wie der Heilige Geist hineinspricht in das Leben dieser jungen Gemeinde, der einzelnen Personen, wie er sie führt, von einem Land zum anderen, von einer Stadt zur anderen. Diese Kraftwirkungen, diese Wunder, die damals erlebt haben. Und wir haben gebetet, wir wünschen uns mehr. Und das hat Gott gehört. Ich kann das jetzt nur ganz kurz machen. Wir haben dann in der Familie Heilungen erlebt bei Krankheiten unserer Kinder. Ganz besonders bei einem Kind, das halbseitige Lähmungserscheinungen hatte. Das war diagnostiziert vom Kinderarzt, stand in dem Untersuchungsheftel auch drin. Und diese Tochter ist vollkommen geheilt worden. Und dann haben wir uns getraut, auch mit anderen Menschen zu beten, wenn sich's spontan ergeben hat. Das war ein gewisser Zeitraum. Aber in der Bibel lesen wir davon, die erste Gemeinde, die war unterwegs, die haben das Evangelium verkündigt und haben die Kranken geheilt. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir das nicht anfangen, auch wenn wir keine Erfahrung haben. Und dann haben wir auch hier und insbesondere bei Nichtchristen, für die wir gebetet haben, Heilungen erlebt, Spontanheilungen sogar. Und die Menschen sind zum Glauben gekommen dadurch, weil sie gesehen haben, dieser Gott, von dem die uns erzählen, den gibt es wirklich. Soweit in aller Kürze.
Der Geist ist es, der lebendig macht. Also als wir uns jetzt vorbereitet haben und ich mich auf meinen Teil, habe ich gemerkt, so dieses Thema zieht sich durch mein Leben und das ist so ein genialer Schatz, mit diesem Geist Gottes zu leben, der lebendig macht. Und da gibt es keine Beschränkungen. Also ich habe das schon erlebt, wenn ich für mein Material gebetet habe, das ich zu Hause liegen habe und ich hatte noch keine Idee. Ich denke, ich habe es hier schon mal erwähnt. Oder wir wohnen sehr abseits, wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr. Wir mussten jeden Tag neu planen und dann ruft ein Kind an und sagt, mein Nachmittagunterricht fällt aus oder ich habe länger. Und dann ist der ganze Plan, der da war, über den Haufen geworfen und ich musste neu überlegen, wie mache ich es. Und dann ist, weißt du, das klingt so banal, aber da dann so im Alltag nicht aufgerieben zu werden, von immer wieder Dinge neu denken und neu planen, sondern zu sagen, Jesus, ich brauche jetzt wieder einen genialen Plan für heute. Gottes Geist ist es, der lebendig macht und der sich auch nicht begrenzen lässt auf, ich sage mal, nur geistliche Dinge. Also für mich ist es ein genialer Schatz und ich denke, ein Schatz ist immer das, gewinnt an Wert durch unseren Blick drauf. Bei uns war letztens wir haben ein altes Haus von 1900, da war unser Abwasserkanal kaputt gewesen. Der Bernhard hat die Woche erst, und das ist dann repariert worden, beziehungsweise die sind dann zum Glück durchgekommen mit ihrem Druck und mit ihrer Kamera, mit dem Wasserdruck. Und der Bernhard hat letzte Woche erst gesagt, er ist so dankbar jedes Mal, wenn er aufs Klo geht. Wisst ihr? Was ist, wenn es nicht ist? Ist ein banales Beispiel, aber so ist es für diese ganzen vielen Dinge in unserem Alltag.
Und wir haben den Handwerkern damals gesagt, wir beten jetzt für euch, dass ihr da durchkommt, weil die Kabel haben nämlich gar nicht gereicht, so lang waren diese Leitungen. Und dann hat es plötzlich diesen Pfropfen rausgefetzt in die Klärgrube rein und seitdem läuft das Wasser.
Okay, aber ich muss sagen, ich hatte schon immer, auch bevor ich mich so ganz bewusst für Jesus entschieden habe, ich hatte schon immer eine Sehnsucht nach Leben. Als 14-Jährige bin ich regelmäßig, das war einmal im Monat gewesen, im Haus der Jugend bin ich zur Beatparty gegangen. Och, und ich habe mich immer drauf gefreut. Wisst ihr, und als 14-Jährige, da überlegt man sich, was zieht man an und wie richtet man sich her. Und ich war dann dort und es war toll gewesen. Aber ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl am nächsten Morgen erinnern. So dieses, war's das jetzt? War's das jetzt? Ich hatte damals schon diese Sehnsucht nach mehr Tiefe, nach mehr. Genau, und dann habe ich einfach gemerkt, als ich Christ wurde, dass Gott mir seinen lebengebenden Geist an die Seite stellt. Und es gibt Tiefe. Und das ist nur möglich, wenn ich nah an Jesus dran bin. Wie es der Bernhard gesagt hat, aus uns heraus, aus unserem Fleisch, das Ding ist fast ein wenig hoch hier, ha? Ich sehe euch gar nicht richtig. Aus unserem Fleisch heraus geht es nicht ganz, ich kann es halten. Er macht lebendig, aber es gibt dabei auch Hindernisse, wenn wir ehrlich sind. Es gibt Hindernisse, dass Gottes Leben sich in unserem Leben ausbreiten kann. Das erste Hindernis, das ich, und es sind ja immer nur einzelne Punkte, die man sich rausnimmt. Man könnte ein ganzes Wochenseminar wahrscheinlich draus machen. Der erste Punkt, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Hatte ich hier schon bestimmt schon mindestens einmal erwähnt. Aber ich sage es wieder, dieses Wort ist an Christen geschrieben. An Christen, die über die gesagt wird, ich war tot und bin jetzt lebendig, aus dem Epheserbrief. Und trotzdem gibt es bei uns Bereiche, die sind tot und es sind Bereiche, in denen wir schlafen. Und ich will jetzt gar nicht erst bei der Bekehrung anfangen, so ganz am Anfang, sondern das gibt's bei uns auch. Ich habe ein Beispiel rausgenommen. Aus unserem Leben, das habe ich zu klein geschrieben. Zum Beispiel noch keine erweckte Haltung haben. Klingt jetzt trocken, aber wie oft verurteilen wir Menschen? Wir sind Christen und haben unseren herkömmlichen, fleischlichen Blick, den wir schon immer gewohnt sind, einfach aus dem Bauch raus. Und in der Bibel steht, seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Also auch unsere Haltungen, die wir jetzt als Neugeborene, als Christen haben sollen, unsere Haltungen, unsere Denkstrukturen, überall da will Jesus reinkommen und was neu machen. Da sollen wir aufwachen, da sollen wir dieses alte, tote Denken lebendig machen, unseren Blick ändern. Hier sind zwei Aufforderungen. Die eine wache auf und die andere stehe auf. Und es erinnert mich sehr an Aufwecken, Auferweckung, dass wir aufwachen. Erweckung überhaupt unter uns Christen. Der Alexander Rockstroh, ja, der hat drei Punkte genannt. Der hat zum Beispiel auch die Überheblichkeit von uns Christen genannt, wo ich denke, ja Leute, lasst uns barmherzig sein miteinander, auch als Christen untereinander. Oder Überheblichkeit über andere, die es nicht so gut hinkriegen, die ihre Sachen nicht so anpacken, die ihr Leben nicht so im Griff haben. Aufstehen. Dass wir wach werden, dass wir lebendig werden, dass wir unsere Herzen lebendig werden in dem, was Jesus will. Dass wir diesen Geist Gottes reinlassen. Der zweite Punkt. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Und ich meine auch heute nicht den Betrug unserer Sünde. Also ich rede heute nicht von uns, von der Basis als Christen, sondern ich rede davon, von diesem Leben weiter als Christ. Und was ich gemerkt habe, ist, der Betrug der Sünde ist auch der Betrug der anderen, der mir mit mir was macht. Wir haben letztens zu Hause drüber geredet, da hat meine Schwiegertochter erzählt vom Betrug beim BAföG, dass sich andere, dass die Mutter die Wohnung anmeldet oder angibt beim BAföG des Sohnes, in der sie miteinander wohnen. Oder wisst ihr, es gibt immer irgendwas. Man findet, oder wenn ich Nachrichten schaue, was tun unsere Politiker oft? Wo ich denke, denken die nicht? So dieser Schein, aktiv zu sein und letztendlich doch zu wissen, was kommt dabei raus? Kommt dabei was raus? Und jedem von euch fällt bestimmt sofort was ein, wo Dinge vorgegeben werden und wir wissen, dass das Sein, also die Tatsache dahinter anders aussieht. Und ich muss aufpassen, und jetzt kommt es, was in diesem Zusammenhang auch genannt ist, Bitterkeit. Dass ich dadurch nicht bitter werde. Dass ich mir nicht vorkomme, ich bin die Dumme, wenn ich ehrlich bin. Ich bin die Dumme, wenn ich Jesus hochhalte, ehrlich bin, auf ihn vertraue, vielleicht Nachteile habe. Und ich finde, im Gegensatz zu diesem Geist des Lebens, könnte man jetzt sagen, der Geist des Todes, aber ich würde das mal noch ganz anders nennen, nämlich der Geist der Entmutigung. Wie viel Kraft hat der Geist der Entmutigung? Wenn wir sagen, es hat ja doch keinen Sinn. Oder wenn wir einfach keinen Mut haben, wieder zum so und so vielten Mal an eine Sache ranzugehen. Und da finde ich diesen Vers genial. Dieses ermuntert einander jeden Tag und dann auch wieder diese Beschränkung, solange es heute heißt. Einfach nur für heute die Verantwortung übernehmen, was ich denke, was ich rede, wie ich denke und wie ich diesen Geist des Lebens in meinen Alltag mit hineinnehme. So, und als dritten Punkt, da habe ich jetzt den keinen Bibelvers dazu aufschreiben lassen, aber und was ist, wenn sich nichts bewegt, wenn sich die Situation, in der ich bin, für die ich bete, in die ich Gottes Geist hineinbete, sein Leben hineinzubringen, wenn sich da nichts verändert? Gibt es doch auch bei uns, dass sich nichts tut und dass wir das Gefühl haben, wir beten und Gott hört nicht. Wir haben bei uns im Hauskreis den Hebräerbrief im Zusammenhang gelesen und da hat mich dieses Wort angesprochen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Nicht sehen, Glauben heißt nicht sehen und trotzdem wissen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und dieses heute den Geist des Lebens reinlassen. Wir haben vorhin gesungen, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Unser Haupt hochheben, unser Herz hochheben, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der Leben bringt. Du bist wieder dran.
Der Geist ist es, der lebendig macht, der euch lebendig gemacht hat, der mich lebendig gemacht hat und der weiter wirkt in uns und wirken will. Und jetzt steht doch tatsächlich in der Bibel, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist doch krass. Unser zerbrechlicher Körper, der älter wird, der stirbt. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Paulus und der Petrus, ich habe es gestern extra nochmal nachgelesen, die verwenden hier den Begriff irdisches Zelt oder Zelthaus. Und das finde ich ganz sehr treffend. Wir sind wie ein Zelt. Wir sind ja unterwegs, wir sitzen ja nicht nur daheim, wir gehen ja irgendwo hin, wir arbeiten irgendwo, wir treffen uns mit Freunden. Und da ist der Heilige Geist dabei. Der geht ja gar nicht weg, der ist ja in mir. Und ich brauche auch nicht beten, Herr, komm in unsere Mitte, der ist ja schon da. Also diese Bewusstseinsänderung auch, überall wo ich hingehe zum Einkaufen, der ist dabei mit mir. Ich lese euch das vor, vom Paulus zum Beispiel. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, der nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Soweit der Paulus an die Korinther. Und in dieses Zelt ist der Heilige Geist eingezogen. Ich habe da ein Bild rausgesucht, so ein Nomadenzelt, wie sie damals hatten. Das habe ich jetzt nicht gefunden, was Gescheites. Ich habe so ein Bergsteigerzelt genommen. Der Heilige Geist lebt in mir und dann wird es hell in meinem Leben. Und das sehen auch andere Menschen. Und nur so kann ich mir vorstellen, Salz und Licht zu sein. Ja, aus mir heraus kann ich es nicht. Der Mose, der musste noch zum Zelt hinausgehen, außerhalb des Lagers. Und in diesem Zelt, wo die Gesetzestafeln lagen vom Berg Sinai, da hat Gott zu ihm geredet. Das wurde auch, das war die Stiftshütte auch, und wurde Zelt der Begegnung genannt. Dort ist Gott ihm begegnet, dort hat er wie mit einem Freund mit dem Mose geredet. Und jetzt stellt euch vor, jetzt wohnt dieser Geist Gottes in dir, in mir. Unglaublich. Das ist der neue Bund, der bessere Bund. Ich bin ein Wohnort Gottes geworden. Das müssen wir erst realisieren, umsetzen, unser Denken ändern. Ich bin keine Sekunde allein. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe in den Himmel, ich muss gehen. Und das ist auch wichtig. Aber ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich sende euch den Heiligen Geist. Das haben sie natürlich nicht verstanden. Am Pfingsten ist es geschehen. Den Beistand, den Sachwalter des Reiches Gottes, das finde ich eine geniale Übersetzung für den Heiligen Geist, der Sache, der diese Sache auf Erden verwaltet. Und der will mit mir kooperieren, der will mir den Weg zeigen. Und dann wieder, und wir werden kommen und Wohnung in euch machen. Er ist überall dabei. Und mit der Bibelstelle wollen wir unsere Predigt beendigen, die Emmaus-Jünger. Und wir haben da auch gebetet, Carola und ich. Ist noch gar nicht so lange her, als wir die wieder aufgeschlagen hatten. Brannte nicht unser Herz. Wollt ihr das auch, ein brennendes Herz? Ich denke, das brauchen wir alle. Ein brennendes Herz für Gott. Wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Warum hat das Herz gebrannt? Weil Jesus zu ihnen gesprochen hat. Steht ja hier. Wie er auf dem Weg zu uns redete. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und da möchte ich jetzt für uns beten. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr wollt. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Und so bitte ich jetzt für uns alle, dass du uns ganz neu ein brennendes Herz schenkst. Und das Geheimnis aufgrund auch dieser Bibelstelle ist, dass wir mit dir kommunizieren, dass wir mit dir reden, dass wir dir alles sagen, was uns bewegt, dass wir nicht alleine kämpfen und streiten, ja, dass wir dich hineinnehmen in unser Leben. Ja, wir wollen dieses brennende Herz für uns selber und auch zum Weitergeben des Evangeliums, zum Mutigsein. Heiliger Geist, wir brauchen dich da, um auch mit anderen Menschen zu reden, Zeuge zu sein, für sie zu beten, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Ja, danke, dass du in uns Wohnung genommen hast. Amen.
Amen.